Guten Morgen. Also heute wird es hauptsächlich um David gehen, der zweite König Israels, und um seine Begegnung mit Goliath. Und da werden wir uns jetzt nicht mit dem Gewicht vom Speer Goliaths beschäftigen, wie viel Kilogramm der war und so, sondern wir wollen verstehen, warum Gott Goliath schickt überhaupt zu Israel. Was will er ihnen sagen? Und das hängt damit zusammen, was davor geschehen ist mit Saul. Und das hatte ich in meiner letzten Predigt erzählt von Saul, und das muss ich jetzt ein bisschen wiederholen, weil das so lang zurückliegt. Also dann machen wir eine kurze Wiederholung, so 5 Minuten letzte Predigt, damit wir den roten Faden wieder haben und den Zusammenhang, damit wir das verstehen, wie das mit David und Goliath zusammenhängt. Also Saul, David, Goliath, das hängt zusammen. Okay. Ja, der Titel war ja, es gibt nur einen wahren König, und in der letzten Predigt ging es darum, den Kampf Israels mit der Sünde zu betrachten. Also seit dem Auszug aus Ägypten hatten die ständig Probleme, dass sie von Gott abfielen und in den Götzendienst fielen, Gott ungehorsam wurden, obwohl sie ja mit ihm einen Bund am Berg Sinai geschlossen hatten. Und immer wenn sie dann abgewichen sind, züchtigte Gott sie, indem er Feinde gegen sie erweckte. Und dann, als die Not der Israeliten am größten war, durch die Feinde, schrien sie wieder zu Gott um Hilfe. Daraufhin erweckte Gott dann geistliche Führer, die das Volk wieder in den Willen Gottes führten, sodass die Beziehung wieder stimmte zwischen Gott und Israel und Gott dann wieder helfen konnte und sie befreien konnte von den Feinden. Das waren sozusagen Mittler zwischen Gott, dem Mann, dem Ehemann, und Israel, dem Eheweib. Waren diese geistlichen Führer Mittler, damit die Ehebeziehung wieder ins Reine kommt, sie wieder in seinem Willen leben und Gott sie wieder segnen kann und sie vor den Feinden beschützen kann. Und darauf waren die angewiesen, auf die Hilfe Gottes einfach. Und immer wenn sie ungehorsam waren, half Gott nicht. Und das hatten die dann irgendwann satt und haben sich gedacht, wir wollen nicht immer von Gott abhängig sein und von seiner Hilfe. Wir wollen einen König, wie die Nationen ihn auch haben. Also kein König im Himmel, der uns hilft, sondern wir wollen einen König hier auf Erden aus Fleisch und Blut, der für uns kämpft. Und das war natürlich ein Schlag ins Gesicht Gottes, nicht? Ich meine, die hatten einen Ehebund und wollten jetzt einen anderen Mann sozusagen, der das für sie regelt. Und sie sagten zum Beispiel, so setze nun ein König über uns, der uns richte nach der Weise aller anderen Völker. Sie wollten also wie die Nationen sein. Und als Samuel sie zum Beispiel warnte von dem König, sagten sie, das tut nichts, es soll dennoch ein König über uns sein, dass auch wir sein wie alle Nationen. Ja, also das Volk Gottes aus der Welt herausgerufen will jetzt sein wie alle anderen Nationen. Unser König soll uns richten und vor uns herziehen und unsere Kriege führen. Also unabhängig von Gott sein, ein König aus Fleisch und Blut. Und Gott antwortet dann auf diesen Abfall des Volkes und spricht zu Samuel, gehorche der Stimme des Volkes in allem. Und normalerweise ist es ja so, dass man der Stimme Gottes gehorcht, aber jetzt sagt Gott zum Gericht, aber auch zur Erziehung, wie wir sehen werden, gehorche der Stimme des Volkes, gib ihnen, was sie wollen, dann werden sie schon merken. Gehorche der Stimme des Volkes in allem, was sie dir gesagt haben, denn sie haben nicht dich, sondern mich verworfen, dass ich nicht König über sie sein soll. Also das ist ganz klar vom Zusammenhang her, um was es hier geht, dass Israel Gott nicht mehr als König wollte. Gut. Und Saul wurde natürlich dann nach äußerlichen Kriterien gewählt. Es heißt, Saul jung und schön. Keiner war schöner unter den Kindern Israels. Eines Hauptes höher als alles Volk. Und Samuel, wo er ihn dann vorstellt, dem Volk, sagt er, da seht ihr den, welchen der Herr erwählt hat, denn ihm ist keiner gleich unter dem ganzen Volk. Also das waren äußerliche Kriterien. Und Gott sagt dann, dass er sie ja aus Ägypten herausgeführt hat, aus der Hand der Ägypter gerettet hat und aus der Hand aller Königreiche, die sie bedrängten. Und dann sagt er aber, ihr habt aber heute euren Gott verworfen, der euch aus all eurem Elend und aus euren Nöten errettet hat und habt zu ihm gesagt, setze einen König über uns. Also Gott wiederholt nochmal ihre Missetat, dass sie Gott wirklich verworfen haben und sich jetzt auf einen König stützen wollen, aufs Fleisch und Blut. Ja, und das war dann aber dem Volk egal. Sie wollten einen Superstar haben. Und als der dann vorgestellt wird, heißt es, da jauchzte das Volk und sprach: Es lebe der König. Und jetzt bekommt Saul praktisch die Ehre, die eigentlich Gott zusteht. Ja. Und jetzt ein Gedanke, der für uns wichtig ist. Dieser Kampf Israels gegen den Abfall, der stellt ja natürlich auch ein Bild auf unseren Kampf gegen die Sünde dar. Logisch. Und die Frage ist, ob wir uns in diesem Kampf auf Superstars verlassen wie einen Saul. Wir werden sehen, wo das dann hinführt beim Kampf gegen Goliath. Also auf Menschen, die was hermachen oder wirklich auf das Werk Gottes in uns. Einfach mal ein wichtiger Gedanke im Hinterkopf zum Mitnehmen. Ja, und Saul, es kam dann so, wie es kommen musste. Er versagte natürlich. Also einmal behielt er ja einen Teil von der Beute, um Gott zu opfern, sprich, er maßte sich an, den Gottesdienst zu ändern, so wie ihm das gefiel, nicht wie Gott es angeordnet hat. Und beim zweiten Mal, als die Feinde sie bedrängten, da hat er keine Geduld auf Samuel zu warten, damit er opfert vor dem Kampf, sondern hat sich das angemaßt, selber zu tun. Also er hat, ja, man könnte fast sagen, er hat selber Gott gespielt, so ein bisschen. Und Gott verwirft ihn dann, und als Samuel ihm dann mitteilt, dass Gott ihn verworfen hat, dann sagt Samuel: Ja, ich habe gesündigt, ich habe den Befehl des Herrn und deine Worte übertreten. Und dann sagt er auch den Grund: Denn ich fürchtete das Volk und gehorchte seiner Stimme. Also ganz klar, ja, war keiner, der Gott fürchtet, sondern das Volk fürchtet. Das ist ein großes Problem, das wir auch heute noch haben, dass vieles läuft, weil man Furcht vor Menschen hat. Ja. Und dann sagt er noch: Ja, ich habe gesündigt, aber ehre mich vor dem Ältesten, vor den Ältesten meines Volkes und vor Israel. Ja? Also wichtig war ihm, dass er vor dem Volk gut dasteht. Beziehung zu Gott war ihm eigentlich egal, dem Saul. So kam es dann zum Fall Sauls, und der Geist Gottes, die Salbung als König ging dann sogar von ihm weg. Und jetzt musste er ein neuer König her. Also das war die Wiederholung von der letzten Predigt. Und jetzt kommt der Teil von heute. Jetzt kommt David ins Spiel, der Nachfolger. Und da schlagen wir auf 1. Samuel, Kapitel 16. 1. Samuel, Kapitel 16. Ja, dann lesen wir ab Vers 1 erstmal. Erstes Samuel 16, Vers 1. Und der Herr sprach zu Samuel: Wie lange trägst du Leid um Saul, den ich doch verworfen habe, dass er nicht mehr König sei über Israel? Fülle dein Horn mit Öl und gehe hin, ich will dich zu Isai, dem Bethlehemiten, Achtung, Bethlehem, senden, denn unter seinen Söhnen habe ich mir einen König ersehen. Ja, wir lesen ab Vers 5 weiter. Also Gott gibt ihm dann Einweisungen, wie er da hingehen soll, zu diesem Isai in Bethlehem. Und er soll mit ihnen ein Opfer veranstalten und dabei dann den neuen König salben. Und dann heißt es ab Vers 5b, also in der Mitte des Verses: Und er heiligte Isai, also Samuel, heiligte Isai und seine Söhne und lud sie zum Opfer. Als sie nun herbeikamen, sah er Eliab und dachte: Gewiss ist hier vor dem Herrn sein Gesalbter. Aber der Herr sprach zu Samuel: Schaue nicht auf sein Aussehen, noch auf die Höhe seines Wuchses, denn ich habe ihn verworfen. Denn Gott sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Der Mensch sieht auf das Äußere, der Herr sieht auf das Herz. Und jetzt sehen wir, im Gegensatz zu der Auswahl Sauls, da wurde er nach äußerlichen Kriterien gewählt, nicht nach Herzenskriterien. Und damit wollte Gott einfach Israel zeigen, was so ein König, wie die Nationen ihn haben, eigentlich bewirken kann gegen ihre Feinde, nämlich gar nichts. Und David wird jetzt aber nicht nach denselben Kriterien wie Saul erwählt, sondern im Gegensatz. nach dem, was er im Herz hat. Nun, von uns kann keiner ins Herz gucken, Gott schon. Und wir werden dann sehen, was Gott im Herzen bei David gesehen haben. Das wird dann offenbar, wenn David Goliath gegenübertritt. Also Gott kann in die Zukunft gucken, wisst ihr? Das ist der Punkt. So funktioniert Auserwählung auch. Ja, weil Gott halt die Zukunft kennt. Ja, ist klar, er ist halt allwissend. Ja, und so geht das dann mit allen anderen Brüdern. Die sind alle zu groß, zu schön. Und da ist keiner dabei, den Gott will. Meistens sind Menschen, die äußerlich was hermachen, nicht sehr demütig, nicht? Meistens hochmütig. Und wenn die Demut fällt, dann verlässt man sich auch nicht auf Gott, weil man verlässt sich auf seine Schönheit oder auf seinen hohen Wuchs und so weiter. Das trifft auch auf andere Kriterien her. Also jeder, der in der Welt was hermacht, der hat es schwieriger, Gott zu finden, sage ich mal. Ne? Ist ganz klar. Dass die Armen und Gedemütigten Gott viel leichter finden, weil sie ja nichts haben sonst. Ne? Das ist so ein Prinzip, das wird in der Bibel immer wieder dargestellt. Und dann fragt dann Samuel den Isai, ja, sind das alle Knaben? Und dann sagt der Isai, der Kleinste ist noch übrig. Und sie erhütet die Schafe. Also der wurde nicht mal eingeladen zu dem Opfer, war so unwichtig. Also eine Randfigur, nicht? Er galt nichts. Und das kommt uns bekannt vor. Wenn wir an Jesus Christus denken, der war auch verachtet. Auch aus Bethlehem, auch verachtet. Galt nichts. War kein Pharisäer, vor dem man sich verneigte, sondern einer, der gehasst wurde und verachtet. Ja, und dann sandte er hin und ließ ihn holen, den David, und es heißt, also Vers 12 sind wir so, ich lese nicht alles vor, ich greife mir nur bestimmte Punkte heraus. Und es heißt dann, er war bräunlich mit schönen Augen und von gutem Aussehen. Und das ist jetzt nicht so zu verstehen, dass der was hermachte, sondern es war ein Schönling, so ein Knabe. Also kein ausgewachsener Mann, der jetzt einen guten Kämpfer hermacht, ja, der Respekt einflößt, sondern wirklich so ein Knabe. Ja, den kannst du für die Schafe nehmen. So war das Aussehen von David. Ja. Also später dann bei Goliath konnte er nicht mal das Schwert vom Saul heben. Ja, also, so muss man sich David als Knaben vorstellen, nicht schwach. Okay. Und dann, wo David kommt, spricht der Herr dann zu Samuel, auf, salbe ihn, denn dieser ist's. Das ist der neue König. Da nahm Samuel das Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn geriet über David von dem Tage an und forthin. Das war jetzt praktisch die Salbung als König. David erhält hier die Salbung als König, sprich, das ist eine Ausrüstung von Gott mit Weisheit und verschiedenen anderen Fähigkeiten, um das Volk als König sicher zu machen und in Gottes Willen leiten zu können. Das war diese Salbung. Das ist das auch, was David dann später mal nennt nach seinem Sündenfall mit Bathseba: Nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Da meint er diese Salbung als König. Ja, Wiedergeburt gab es damals noch nicht. Die kam ja erst Apostelgeschichte 3. Nee. War ja verheißen im Alten Testament. Okay, also das nur so. Ja, David also als König gesalbt. Und jetzt kommt Goliath ins Spiel. Und dann schließt sich der Kreis. Gott hat nochmal eine Rechnung offen mit Israel wegen Saul. Wir lesen ab Kapitel 17 ab Vers 1. Also immer noch 1. Samuel, Kapitel 17 ab Vers 1. Da heißt es dann: Die Philister aber versammelten ihre Heere zum Streit und zogen zusammen bei Socho in Juda und lagerten sich zwischen Socho und Aseka bei Ephes Damin. Also die Feinde Israels bäumen sich wieder auf. Scheinbar war die Beziehung Israels noch nicht in Ordnung mit Gott. Das war jetzt also ironisch. Natürlich war sie nicht in Ordnung, weil Gott hatte ja noch diese Rechnung offen. Dann heißt es in Vers 2, auch Saul und seine Männer, also Saul war immer noch König, ja, David wurde zwar gesalbt, aber das wurde so gemacht, dass Saul das nicht mitbekam. Da kommt ja dann noch die Verfolgung von, wo Saul David umbringen will, weil er will ja seine Macht nicht abgeben, nicht? Er will ja die Macht behalten. Also Saul war offiziell immer noch König. Die Salbung hatte er nicht mehr von Gott. David hatte die Salbung jetzt zu diesem Zeitpunkt schon von Gott bekommen, als neuer König. Aber das wusste wirklich nur Samuel und die Eingeweihten bei diesem Opfer in Bethlehem, was wir vorher gelesen hatten. So, und jetzt rüstet sich also auch Saul, Vers 2, und die Männer von Israel sammelten sich und schlugen ihr Lager im Terebintentale auf und rüsteten sich zum Streit gegen die Philister. Und die Philister standen am jenseitigen Berge, die Israeliten aber am diesseitigen Berge, sodass das Tal zwischen ihnen lag. Da trat aus dem Lager der Philister ein Zweikämpfer hervor, namens Goliath von Gat, 6 Ellen und eine Spanne hoch. Vers 8 weiter. Und er stellte sich hin und rief den Schlachtreihen Israels zu und sprach zu ihnen: Was seid ihr ausgezogen, euch für den Streit zu rüsten? Bin ich nicht ein Philister? Und ihr seid nicht Sauls Knechte? Also diese Frage muss man jetzt gut verstehen, das ist ein wichtiger Punkt. Hier spricht Gott durch Goliath. Er fragt Israel, Gott fragt Israel durch Goliath. Warum seid ihr eigentlich in den Kampf ausgezogen? Goliath stellt einen unüberwindbaren Feind dar, durch menschliche Kraft. Und ihr seid doch Sauls Knechte. Also was Gott ihnen durch Goliath hier sagt, ihr seid nicht mehr meine Knechte. Ihr seid nicht mehr die Knechte Gottes, ihr seid Sauls Knechte. Sie hatten damals Gott verworfen, wollten Saul haben, jetzt sind sie Sauls Knechte. Und es hat keinen Sinn, Saul wird sie nicht retten können. Und deshalb fragt Goliath, wieso zieht ihr eigentlich aus? Gott steht nicht hinter euch. Ihr habt keine Chance. Das ist ein wichtiger Gedanke hier in diesem Vers. Und das wird sich ja dann zeigen, dass als Menschenknecht es keine Chance gibt im Kampf gegen die Sünde. Goliath stellt ja wirklich die Sünde dar. Wir müssen das ja auch immer auf uns beziehen. Die Sünde ist so groß und so stark in unseren Gliedern, dass wir sie nicht besiegen können. Das ist unser Goliath. Und jetzt ist die Frage, wie wird die Sünde besiegt? Nicht durch uns, nicht durch einen Saul. Ja? Goliath fragt: Wieso seid ihr gegen mich ausgezogen? Ich bin doch Goliath, der Philister, und ihr seid doch Sauls Knechte. Ihr habt keine Chance. Die Frage ist, wessen Knecht sind wir? Sind wir unsere eigenen Knechte? Sind wir die Knechte eines religiösen Führers? Oder verlassen wir uns wirklich auf Gott? Ja, das gab noch so einen großen Feind wie Goliath hatten sie noch nie. Und praktisch, jetzt nutzt Gott diese Begebenheit, um ihnen zu zeigen, wie sinnlos es ist, sich auf einen menschlichen König zu verlassen. So wie die Nationen. Sie sagten ja, wir wollen einen König wie die Nationen und der soll die Kriege für uns führen. Das haben sie gesagt, als sie Gott verworfen haben. Und bitteschön, jetzt ist Goliath da. Jetzt möchten wir sehen, wie dieser König, wie all die Nationen ihn haben, den Krieg gegen Goliath führt. Das ist die Erziehungsmaßnahme Gottes, das ist eine Geduld. Normalerweise, damals, als sie ihm sagten, wir wollen einen König für die Nationen, da hätte doch Gott sagen können, okay, ich habe echt keine Lust mehr mit Israel. Das ist ein untreues Weib. Ständig fallen sie von mir ab, jetzt wollen sie auch noch einen anderen König. Da hätte doch Gott sagen können, ist mir egal, ich mache jetzt endgültig Schluss mit ihnen. Aber nein, er gibt ihnen, was sie wollen, nimmt sich Jahre Zeit, das ist für Gott natürlich keine lange Zeit, aber er lässt es zu, dass Saul kommt und dass sie selber erkennen, durch ihr eigenes Denken und durch ihr Herz, dass sie einen Fehler gemacht haben, damit sie dann wieder zu ihm zurückkommen. Also er will sie nicht durch Druck gewinnen, sondern durch Liebe oder durch Selbsterkenntnis, so wie er auch uns gewinnen will. Ja. Das ist ja keine Magie, die uns die Wiedergeburt gebracht hat, dass das Macht über uns einfach, sondern wir haben das erkannt durch das Ziehen Gottes und dann haben wir uns freiwillig dazu entschlossen, ja, wir wollen diesen Retter. Natürlich war das das Wirken des Geistes Gottes, aber wir haben es freiwillig bejaht. Ja, also diese Geduld und die Liebe Gottes mit seinem Eheweib Israel, es wird einfach klar hier, dass Gottes Wesen Liebe ist. Und dass wenn er einen Bund mit jemandem geschlossen hat, dass er ihn nicht gleich verwirft. beim ersten Fallen des anderen Vertragspartners, sondern dass er sich Zeit nimmt und wirkt und versucht, einfach die Liebe und die Treue dieses anderen Bundespartners zu gewinnen. Und dann spricht Gott hier weiter durch Goliath in Vers 8. Er sagt Goliath: Erwählt euch einen Mann, der zu mir kommt, der zu mir herabkomme. Siegt er im Kampf mit mir und erschlägt er mich, so wollen wir eure Knechte sein. Siege ich aber im Kampf und erschlage ihn, so sollt ihr unsere Knechte sein und uns dienen. Und die Frage ist, wessen Knecht sind wir? Der Sündeknecht oder Christi Knecht? Und die Frage war, wessen Knecht war Israel? Sauls Knecht oder Gottes Knecht? Wer siegt? Erwählt euch einen Mann, der zu mir herabkomme. Ja, normal müssten sie jetzt Saul schicken, nicht? Wir hatten ja gesagt, Gott wollen wir nicht mehr, wir wollen einen König wie eine Nation, der soll für uns kämpfen. Und dann heißt es in Vers 10 weiter, sagt Goliath, und weiter sprach der Philister: Ich habe am heutigen Tag den Schlachtreihen Israels Hohn gesprochen. Gebt mir einen Mann und lasst uns miteinander kämpfen. Und jetzt kommt die Reaktion Sauls in Vers 11. Als Saul und ganz Israel diese Rede des Philisters hörten, entsetzten sie sich und fürchteten sich sehr. Und das ist das Ergebnis, wenn man sich auf Menschen verlässt. Im Kampf gegen Goliath, im Kampf gegen die Sünde. Es gibt ja, wissen Sie, auch Gläubige, die durch eigene Werke siegen wollen, zum Heil kommen wollen. Das darf man ja nicht vergessen. Das ist ein Bild für den Abfall von Gott. Ja, Saul, der König, der ein Haupt größer war als das ganze Volk, der Schönste, der Superstar, wo alle gejubelt haben, fürchtet sich nun vor Goliath. Und mit ihm das ganze Volk natürlich. Fürchtest du dich, dass dir deine Sünde den Tod bringt? Oder vertraust du dem einzig wahren König Jesus Christus und seinem Sieg über die Sünde? Also ich meine, wenn man Leute fragt, wenn man mit Christen spricht, mit Gläubigen, dann sagen sie, ja klar, das Blut Jesu hat mich freigekauft. Aber dann kriege ich auch immer wieder zu hören, aber wenn du da jetzt nicht aufpasst und wenn du diese Norm jetzt nicht erfüllst, dann wirst du das Ziel nicht erreichen. Entschuldigung, aber das ist kein Glaube. Entweder kämpft Saul für mich oder kämpft Jesus für mich. Da muss ich mich entscheiden. Weil wir werden sehen, wie wichtig der Glaube ist, um den Feind zu besiegen. Ja, der Philister, Vers 16, machte sich morgens und abends herzu und stellte sich 40 Tage lang hin. Dasselbe Spiel, 40 Tage. Was hat diese Zahl 40 zu sagen? 40 Jahre irrte Israel durch die Wüste, weil sie waren Gott ungehorsam. 40 Tage wurde Jesus in der Wüste vom Satan versucht. Ja, 40 ist eine Zahl der Prüfung. Und jetzt hat Gott Israel 40 Tage lang geprüft durch Goliath. Bitte schön, 40 Tage habt ihr Zeit gehabt, ob euer Saul und das, was ihr wolltet, sich doch gegen Goliath stellen kann. Und 40 Tage lang hat er ihnen gezeigt, ohne mich seid ihr nichts. Ohne meine Kraft. Das ist diese Zahl der Prüfung. So, und dann kommt David ins Spiel, Vers 17. Isai, also das war dieser Vater von David aus Bethlehem, Isai aber sprach zu seinem Sohne David: Nimm für deine Brüder dieses Epha geröstetes Korn und diese 10 Brote und laufe zu deinen Brüdern ins Lager. Vers 19. Saul aber und sie, also die Brüder von David, und alle Männer von Israel waren im Terebintental und stritten wieder die Philister. Da machte sich David am Morgen früh auf und überließ die Schafe dem Hüter. Und nachdem er die Geschenke zu sich genommen, ging er hin, wie Isai ihm geboten hatte, und er kam zur Wagenburg. Und das Heer war ausgezogen und hatte sich in Schlachtordnung aufgestellt und ein großes Kriegsgeschrei erhoben. So hatte sich Israel gerüstet und die Philister waren auch gerüstet, eine Schlachtreihe gegen die andere. Ja, so hatte sich Israel gerüstet. Kriegsgeschrei. Aber gebracht hat es keinem was. Niemand hat sich Goliath entgegengestellt. Kämpfst du auch so gegen die Sünde mit Kriegsgeschrei? Ist das dein Gottesdienst, Kriegsgeschrei? Viel Staub aufwirbeln? Glaubst du, dass viel Aktivität dich besser vor Gott macht? Glaubst du das? Du wirst enttäuscht werden, wenn du vor Christus stehst. Wenn das nicht von Herzen kommt und das wirklich voller Überzeugung und vom Geist gewirkt, dann wird es nur Kriegsgeschrei gewesen sein, sonst nichts. Wichtig ist Gott, was du im stillen Kämmerlein sagst, wenn es keiner sieht. Das ist die Beziehung zu Gott. Nicht, wo dich andere Menschen sehen. Und du kannst die Sünde in dir nicht besiegen. Du kannst diesen Goliath nicht töten. Nur Jesus kann es. Aber da musst du dich ausliefern. In jedem Moment. Der Goliath ist ständig da. Er ist besiegt. Aber er ist ständig da in deinen Gliedern und in meinen. Und es klappt oft nicht, dieser Kampf. Aber geh auf die Knie im stillen Kämmerlein und danke Jesus für seinen Sieg über Goliath, über deine Sünde. Vers 22 weiter. Da ließ David die Sachen, die er trug, unter der Hand des Gepäckhüters und lief zur Schlachtreihe und ging hinein und grüßte seine Brüder. Und während er noch mit ihnen redete, siehe, da trat der Zweikämpfer namens Goliath, der Philister von Gat, aus der Philister her hervor und redete wie zuvor. Und David hörte es. Aber alle Männer von Israel flohen vor dem Mann, wenn sie ihn sahen und fürchteten sich sehr. Also das ganze Kriegsgeschrei hat nichts gebracht. Als die Sünde, als Goliath in seiner ganzen Größe vor ihnen stand, flohen sie wieder. Da brachte kein Kriegsgeschrei. Es war alles nur heiße Luft. Und David kommt jetzt und sieht dieses Elend seines Volkes, wie sie sich fürchten vor Goliath, der übergroßen Sünde, und wie sie fliehen. Das Volk Gottes zerstreut, ohne echten Führer. Saul war einfach ein Ungläubiger wie wir. Einer, der sich auf sich selbst verlassen hat. Eine Nebelkerze, oder ich weiß nicht, wie man sagt, eine Blendkerze. Zerstreut, ohne echten Führer, ohne echten König. Vielen Dank, das ist sehr lieb. Danke. Ja. Und wisst ihr, David kommt und sieht das Elend seines Volkes. Und als Jesus auf dieser Welt war und die Menschen sah, wie sie umherirrten, ohne Hirte. Da heißt es, es bewegte ihn tief innerlich. Ohne geistliche Führer, die Pharisäer, das waren blinde Blindenleiter, die konnten sie nicht führen zum ewigen Leben. So wie Saul auch nicht das Volk Gottes vor Goliath retten konnte. Und in Vers 25 heißt es dann, und es sprach ein israelitischer Mann, habt ihr diesen Mann gesehen, der da heraufkommt? Denn er ist aufgetreten, um Israel Hohn zu sprechen. Darum, wer ihn schlägt, den will der König reich machen und ihm seine Tochter geben und will seines Vaters Haus in Israel freimachen. Ja, also dem Superstar Saul fällt jetzt nichts Besseres ein, als mit Geschenken zu werben. Ein Ungläubiger würde ja sagen, wir müssen einen Dummen finden, ja, der sich traut gegen Goliath. Aber bei Gott, ein Ungläubiger verlässt sich nun mal auf seine Kraft. Und darum denkt er, dass es dumm ist, gegen Goliath zu kämpfen. Aber ein Gläubiger verlässt sich auf Gottes Kraft und weiß genau, dass es nicht dumm ist. Denn Gott ist allmächtig. Und dann heißt es in Vers 26, da fragte David die Männer, die bei ihm standen, was wird man dem tun, der diesen Philister schlägt und die Schande von Israel abwendet? Denn wer ist dieser Philister, dieser Unbeschnittene, dass er die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt? Und jetzt werden die Schlachtreihen zum ersten Mal, die Schlachtreihen des lebendigen Gottes erwähnt. David sagt es so. Also Israel war sich ja gar nicht mehr bewusst, dass sie einen lebendigen Gott haben, den sie um Hilfe bitten können. Sie hatten ihn ja verworfen und hatten Saul genommen. Und jetzt kommt David, der Außenseiter, vom Feld, von den Schafen und nennt die Israels, das sind doch die Schlachtreihen des lebendigen Gottes. Die kann doch keiner besiegen. Also, die Schande muss von Israel abgewendet werden. Ja, und die Schande für unsere Sünden, die hat auch Jesus getragen. Ja. Wenn man sich wegen seiner Sünden schämt, das ist eine Sache, die die Bibel Erweckung nennt. Das ist Erweckung. Wenn du vor dir und deinen Sünden erschrickst. Ja? Das ist ein extra Predigtthema, aber das kann man immer wieder mal sagen. Erweckung ist nicht, wenn du wie eine Rakete abgehst in der Gemeinde, sondern Erweckung ist wirklich, wenn du dir bewusst wirst, wie sündig du bist und wie heilig Gott ist und wie groß seine Gnade und seine Liebe ist und wie sehr du ihn brauchst. Ja. Also die Schande muss abgewendet werden von Israel, die muss abgewaschen werden von uns. Wir brauchen weiße Kleider. Ja, und dann antwortet ihm das Volk, dem David, in Vers 27, da sagt ihm das Volk wie zuvor auch, also wird man dem tun, der ihn schlägt. Aber Eliab, sein ältester Bruder, hörte ihn mit den Männern reden. Da entbrannte Eliabs Zorn wieder David. Und er sprach, warum bist du herabgekommen und bei wem hast du dort in der Wüste die wenigen Schafe gelassen? Ich kenne deine Vermessenheit und deines Herzens Bosheit wohl, denn du bist herabgekommen, um den Kampf zu sehen. Und so urteilt ein Mensch. Er sieht nur, was vor Augen ist. Ja, dieses Verhalten erinnert ein wenig an die Pharisäer, nicht? Wie die mit Jesus umgegangen sind. Sie waren äußerlich gerüstet. Ja? Die Pharisäer und Sadduzäer und die Schriftgelehrten, der Hohe Rat, äußerlich gerüstet, Kriegsgeschrei. Sie sollten die Israeliten führen im Kampf gegen die Sünde. Und dann kommt Jesus, der Außenseiter, und was machen sie mit ihm? Sie beschuldigen mit falschen Anklagen, nicht? Vor dem Hohen Rat, um ihn zu beseitigen. Und dann antwortet David in Vers 29, was habe ich denn getan? Es war ja nur ein Wort. Ich habe mich ja nur erkundigt. Also David lässt sich von dieser Masche, also diese Druckmache, ja, durch die älteren Brüder, ja, das ist ja auch so ein Psychospielchen, hast dir nichts zu sagen, ein bisschen Außenseiter, er lässt sich von dieser Masche nicht beeindrucken, keine Menschenfurcht. Das ist Betrug, diese Masche. Er geht seinen Weg im Vertrauen fest auf Gott und ist wirklich interessiert, die Schande muss von Israel abgewendet werden. Und in Vers 30 heißt es dann, und er wandte sich von ihm weg, ja, zu einem anderen. Und er fragt den Nächsten und dann antwortete ihm das Volk wie zuvor. Und als man die Worte hörte, die David sagte, verkündigte man sie vor Saul und Saul ließ ihn holen. Ja, Saul versucht ja verzweifelt einen, der sich Goliath entgegenstellt. So, und dann Vers 32 sagt David. Und David sprach zu Saul, es entfalle keinem Menschen das Herz um seinetwillen, dein Knecht wird hingehen und mit diesem Philister kämpfen. Ja, und in Jesaja 43, 1 heißt es, und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gemacht hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und Jesus sagt, in der Welt habt ihr Trübsal, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und David wusste das. Das war ein Mann, der ein gläubiges Herz hatte. Und das kam jetzt zum Ausdruck. Und Saul aber sprach zu David, du kannst nicht hingehen, wieder diesen Philister mit ihm zu kämpfen, denn du bist noch ein Knabe. Dieser aber ist ein Kriegsmann von Jugend auf. Ja, Saul sieht natürlich, was vor Augen ist. Und David spricht zu Saul, Vers 34, dein Knecht hütete die Schafe seines Vaters. Da kam ein Löwe und einmal ein Bär, und trug ein Schaf hinweg von der Herde. Da ging ich aus ihm nach und schlug ihn und rettete es aus seinem Rachen. Das erinnert ein bisschen an Jesus, ja, der die 99 stehen lässt und geht und das Verlorene holt. Ja? Also David ist halt eine Parallele auf Jesus. Es ist wunderschön zu betrachten. Nicht? Wie Gott jetzt nach Saul, den Israel ja wollte, jetzt bringt Gott einen Mann nach seinem Herzen ins Spiel, eine Prophetie, eine Vorschau auf Jesus, den wahren König. Ja. Deshalb stehen die sich so konträr gegenüber, Saul und David. Saul war von Anfang an ein Ungläubiger. Das hat Gott nur zugelassen, um Israel zu zeigen, dass es nichts bringt. Und David ist jetzt ein echter Gläubiger und da werden die Früchte dann auch natürlich zutage treten. Also hat dein Knecht den Löwen und den Bären geschlagen. So soll nun dieser Philister, der Unbeschnittene, sein wie derselben einer, denn er hat die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt. Weiter sprach David: Der Herr, der mich vor dem Löwen und vor dem Bären errettet hat, wird mich auch vor diesem Philister retten. Und da wird es klar, er verlässt sich völlig auf die Kraft Gottes, David. Er muss also jetzt ein Knabe vom Feld dem Superstar erklären, wie man den Feind schlägt, nämlich im Vertrauen auf Gott. Der Herr wird mich vor diesem Philister retten. Glaubst du, dass Gott dich vor der Sünde, die in dir steckt, vor diesem Goliath und vor ihrem Lohn der ewigen Verdammnis retten kann? Sein Werk allein. Und Saul antwortet dann: Geh hin, der Herr sei mit dir. Und Saul zog dem David seine Rüstung an, Vers 38, und setzte einen ehernen Helm auf sein Haupt und legte ihm einen Panzer um. Ja, das ist klar. Jemand wie Saul verlässt sich auf seine Rüstung. Nicht? Eigene Werke symbolisiert die Rüstung, ja? Eigene Werke. Kann ich das Heil durch eigene Werke erlangen? Ja, und David, in Vers 39, gürtete David sein Schwert über seine Kleider und bemühte sich zu gehen, denn er hatte es noch nicht versucht. Da sprach David zu Saul: Ich kann deine nicht gehen, denn ich bin es nicht gewohnt. Und David legte es von sich. Ganz klar. Du brauchst keine eigenen Werke. Die wird Gott dann nachher durch dich wirken, wenn du bekennst, dass du sündig bist. Er hatte gelernt, sich nur auf Gott zu verlassen. Ist ja klar, jemand, der nicht im Mittelpunkt steht, der ein Außenseiter ist und der nichts weiter hat als seinen Hirtenstab, der musste lernen, sich auf Gott zu verlassen. Wenn du nichts anderes hast, dann bleibt dir nur Gott übrig. Deshalb wird ein Reicher auch schwer ins Himmelreich kommen. Ja. Dieser menschliche Ballast behinderte David nur, und es steht ja geschrieben, der Geist Gottes lässt sich nicht von Menschenhand dienen. Vers 40, und er nahm seinen Stab in die Hand und er wählte sich 5 glatte Steine aus dem Bach und legte sie in die Hirtentasche, die er hatte, in den Beutel, und nahm seine Schleuder zur Hand und näherte sich dem Philister. Und der Philister kam auch einher und näherte sich David, und sein Schildträger ging vor ihm her. Als nun der Philister den David sah, beschaute, verachtete er ihn, denn er war ein Knabe, bräunlich und von schöner Gestalt. Es war also kein Kämpfer, nicht muskulös, der David. Es war vielleicht so ein Schönling, der den Frauen vielleicht gefallen würde, aber so als Kämpfer machte der nicht viel her. Kein würdiger Gegner für David, nicht? Kein würdiger Gegner für Goliath. Ja. Im Vergleich zu den Pharisäern machte ja Jesus auch keinen bedeutenden Eindruck, nicht? Die Pharisäer mit den langen Gebetsquasten und was die alles hatten, nicht? Das hat Eindruck gemacht. Die waren gerüstet, nicht? Ja, und dann antwortet der Philister in Vers 43 zu David: Bin ich denn ein Hund, dass du mit einem Stecken zu mir kommst? Und der Philister fluchte David bei seinem Gott und sprach zu David: Komm her zu mir, ich will dein Fleisch den Vögeln des Himmels und den Tieren des Feldes geben. Also ein klassisches Beispiel von fehlender Demut, Selbstüberschätzung, Vertrauen auf sich selbst, seine Kraft. Dieser Knabe kann mir doch nichts antun. Das ist, wenn man nur aufs Äußere guckt, aber nicht auf die Macht, die hinter David stand. Bin ich denn ein Hund? Ja, ein Hund war im Alten Testament ein Bild auf, also für die Ungläubigen. Und David antwortet dann in Vers 45: Du kommst zu mir mit Schwert, Speer, Wurfspieß. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn der Herrscher, des Gottes, der Schlachtreihen Israels. Das ist sein Volk, die du verhöhnt hast, auch wenn sie untreu waren, auch wenn sie Gott verlassen haben. Es war immer noch das Weib Gottes. Und Gott wünschte sich die Beziehung zurück zu ihnen. Deshalb schickt er Goliath, damit sie merken, sie brauchen jemand wie David, der sich nur auf Gott verlässt. So will er sie erziehen, dass sie wieder den Faden zu Gott finden, das Vertrauen zu Gott zurückzugewinnen. Ein Saul hat nichts gebracht, der steht nur da und zittert. Jetzt schicke ich euch einen Mann nach meinem Herzen, einen Außenseiter, der sich nur auf mich verlässt. Und so sollten sie erkennen, dass sie Gott brauchen, dass es gar keinen Sinn macht, Gott zu verlassen. es gibt nichts Besseres da draußen in der Welt. Das ist diese Weisheit Gottes, mit der er sein Volk erzieht. Ja, du kommst zu mir mit Speer. Ich komme im Namen des Gottes der Schlachtreihen Israels. Vers 46, an diesem heutigen Tag wird dich der Herr in meine Hand liefern, dass ich die Schlage und deinen Kopf von dir nehme und dein Leichnam und die Leichname des Heeres, der Philister, den Vögeln unter dem Himmel und den wilden Tieren der Erde gebe, damit das ganze Land erfahre, dass Israel einen Gott hat. Also die Beziehung soll wieder ins Reine kommen zu Gott. Und diese ganze Gemeinde soll erfahren, dass der Herr nicht durch Schwert noch Spieß hilft, denn der Kampf ist des Herrn Sache und er wird euch in unsere Hand geben. Und das ist die zentrale Aussage. Der Kampf ist des Herrn Sache. Das ist nicht unser Kampf. Wir können das nicht. Wir können Goliath nicht besiegen. Das muss der Herr machen. Und das macht der Herr deshalb, weil er die Ehre haben will und die Anbetung. Hör auf, selber zu kämpfen und verlass dich auf das Werk Jesu. Wir kommen langsam zum Schluss. Goliath verließ sich auf seine eigene Rüstung, genau wie Saul sich auf seine Rüstung verließ. Der wollte ja die David überstülpen, nicht? Doch David verließ sich allein auf den Herrn. Vers 48, als nun der Philister sich aufmachte und daher kam und sich David näherte, eilte David und lief gegen die Schlachtreihe auf den Philister zu. Und David streckte seine Hand in die Tasche und nahm einen Stein heraus, schleuderte und traf den Philister an die Stirn, sodass der Stein in seine Stirn fuhr und er auf sein Angesicht zur Erde fiel. Und mit dem Vers aus Matthäus 21, 42 möchte ich dann schließen. Jesus spricht zu ihnen, habt ihr noch nie gelesen in der Schrift, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Das ist vom Herrn geschehen und es ist wunderbar in unseren Augen. Jesus Christus hat Goliath besiegt. Und durch David kommt dann Israel wieder ins Reine mit Gott. Das war jetzt der zweite Teil. Ich würde gerne noch einen dritten, vielleicht noch einen vierten machen. Je nachdem, wie sich es dann ergibt, weil jetzt ist ja David dann der neue König. Es wurde offenbar, dass Saul praktisch ein Ungläubiger ist, sich nicht verlässt auf Gott, David aber schon. Das merkt natürlich Saul dann, nicht? Dass er nicht mehr der Superstar ist und dann will er ihn ja umbringen, den David. Und das wird also sehr spannend. Und dann wollen wir sehen, wie David damit umgeht mit seinem Feind. Nicht? Liebet eure Feinde. Also David ist schon, wirklich, man kann sagen, der lebt im Neuen Testament. Ne? Und ja, aber das war jetzt mal der zweite Teil. Ja, was sollen wir jetzt Praktisches daraus nehmen? Ihr fragt mich ja immer, was soll ich praktisch tun? Den Sonntag genießen. Also, ja. Es ist wichtig, dass man ganz praktisch seinen Blick auf Jesus Christus und sein Werk lenkt. Und sich nicht darauf verlässt. Man darf sich auch nicht anstacheln lassen, wenn dann Botschaften kommen, die versuchen, dein Vertrauen auf das Werk Christi untergraben wollen und dir erklären wollen, dass du selber noch was dazu tun musst. So wie es bei den Galatern zum Beispiel geschehen ist. Und es ist sehr wichtig, ganz praktisch Gott jeden Tag zu danken, Jesus Christus jeden Tag zu danken für das, was er für uns getan hat. Ja, praktische Anweisung. Dankeschön.